Basta Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist mal wieder Donnerstag. Wir schreiben den 16. März 2024. Das ist Folge 225. Und ich bin Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und wir sind heute in Ampelstimmung. Ja, das heißt, wir sind angriffslustig und wir hauen mit beiden Händen raus. Bei uns gibt es allerdings nicht Bomben oder Geld, sondern knallharte Fakten. Ja, und die tun manchmal richtig weh.
Hier werden Bürgern zu Bürgern erster und zweiter Klasse gemacht.
Recht hat sie, die Frau Weidel. Wir befinden uns mitten in einer Zweiklassengesellschaft. Auf der einen Seite dieser Gesellschaft sind die Bürger wie wir und ihr, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen, die einfach nur in Frieden und Freiheit leben möchten.
Lasst uns einfach in Ruhe.
Aber auf der anderen Seite sind da die Bundesregierung, die EU, die WHO und die behandeln uns alle wie schwer erziehbare Kleinkinder.
Boah, vor allem, wenn es um unsere Gesundheit geht. Allerdings haben uns ja Mama Merkel und Vati Staat während der Corona-Zeit ganz schön verzogen. Und am schlimmsten war eigentlich dieser komische Onkel da am Rande, der mit dem wirren Blick, der sich immer ganz besonders um die Kinder kümmern wollte. Es geht natürlich um Karlchen Lauterbach.
Wir blicken heute auf neu freigegebene Passagen in den Protokollen des Corona-Expertenrats und die lassen tief blicken. Als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, kommen wir danach zu aktuellen Plänen des Bundesgesundheitsministers. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, geht es dann eine Ebene höher zur Europäischen Union. Und da kommen wir aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Das geht bis zum Schleudertrauma.
Ja, das ist völlig korrekt. Ganz normale politische Wahnsinn ist das eben. Den wollen wir euch heute auch wieder so in leichten Portionen dann präsentieren. Aber sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Das wird ein ganz schön wilder Ritt. Los geht's.
Los geht's mit unserem ersten Teil, unserem ersten Thema. Deutschland ist ein starkes Land. Wir sind super durch die Krise gekommen. Wir schaffen das und leben im besten Deutschland aller Zeiten. Das habe ich gut rübergebracht, muss ich sagen. In der Probe, bei mir zu Hause, musste ich sowas von lachen nach Deutschland, ist ein starkes Land. Aber jetzt nicht. Jetzt ist ernst, ja?
Ja, so. Aber wenn ihr denkt, besser geht's nicht, abwarten. Wenn die Nagelsmänner erstmal den Rest Europas an die Wand gespielt haben, dann werden wir alle wissen, da wo wir sind, da ist vorne, Freunde. Das hat auch unser Militärminister deutlich gemacht. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, der Johns Hopkins Universität. Welt berichtet.
We are doing our fair share.
Wir leisten unseren Beitrag. Deutschland erhebt die nationale und internationale Sicherheit zur obersten Priorität. Das ist neu in der Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Deutschland sei bereit, die Führung zu übernehmen.
Endlich! Deutschland führt die Welt! Da haben 190 Länder seit über 80 Jahren drauf gewartet. Pistorius macht's möglich. Also kurz gesagt, es läuft wirklich wieder in Deutschland. Noch wenige Monate in diesem Tempo und die queere Community tauscht ihre Flagge. Von Regenbogen zu Schwarz-Rot-Geil.
Naja, das kommt jetzt immer drauf an, wen man fragt, ja? Wenn du Manuela Sturz fragst, dann ist die da vielleicht ein bisschen skeptischer.
Manuela Sturz, lass mich kurz grübeln. Wer ist denn das? Ist das vielleicht die neue Geheimwaffe der SPD? Ministerin für Wirtschaftswachstumsrekorde und gute Lügengesetze?
Nein, Manuela Sturz ist Busfahrerin aus Erding. Und bei der hängt die schwarz-rot-geile Fahne irgendwie auf Halbmast. Da ist eher Land unter.
12 ihrer 15 Fahrer sind über 50, drei davon bereits im Rentenalter.
Also es gibt viele ältere Busfahrer, die gehen die nächsten Jahre alle in Ruhestand und es fehlt überall an Nachwuchs.
Aktuell fehlen laut Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen 2000 Busfahrer in Bayern.
Deutschland, einfach stark! Marcel, wusstest du, dass Erding die erste 15-Minuten-Stadt der Welt ist?
Ach was.
Ja, du brauchst 5 Minuten zur Bushaltestelle, dann 5 Minuten, um zu realisieren, dass dein Busfahrer an Altersschwäche gestorben ist und dann 5 Minuten, um wieder nach Hause zu kommen.
Sehr witzig.
Ich find's mega.
Also Deutschland führt die Welt, aber der Bus kommt nicht. Klar, kann ja mal passieren. Das ist aber leider nicht unser einziges Problemchen.
Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte.
Ach Gott, die Bäcker, da war ja was. Na, dann sollen sie jetzt halt einfach kleinere Brötchen backen.
Oder gar keine mehr. Insolvenzen allein in diesem Jahr. Bäckerei Meschle mit 15 Filialen, dicht. Lila Bäcker mit 160 Filialen, dicht. Stangengrüner Mühlenbäckerei mit 93 Filialen, dicht, um nur die drei zu nennen.
Da weiß ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Aber hey, sollen sie doch Kuchen essen. Oder noch besser, sollen die Bäcker doch umsatteln in eine Branche, für die es in den vergangenen Jahren viel Applaus gab.
In kaum einer anderen Branche ist der Fachkräftemangel so groß wie in der Pflege. Schon heute sprechen viele von einem Pflegenotstand in Deutschland.
Der Personalmangel in der Pflege ist gravierend. Beispiel Baden-Württemberg. Ein neu gebautes Heim schließt wieder aus Personalmangel.
Ja, was sagt man dazu?
Na, die können ja aus dem Pflegeheim eine Bäckerei machen.
Nee, Benjamin, der Trick mit den Bäckereien, der funktioniert nicht in beide Richtungen. Eigentlich funktioniert der gar nicht.
Okay, ich gebe zu, es mag vielleicht hier und da auch bei uns das ein oder andere kleine oder etwas größere oder vielleicht etwas weniger kleine Problem geben. Fachkräfte fehlen vielleicht schon ein kleines bisschen. Aber warum? Der Schweizer Kabarettist Marco Riemer hat da eine Vermutung.
Aus Deutschland sind allein im Jahr 2022 etwa 100.000 qualifizierte junge Menschen weggezogen. Und das ist einfach nur der Wahnsinn, oder? Liegt es daran, dass die Qualität der Currywurst auch schon mal besser war? Oder ist der Klimawandel in Deutschland schuld? Oder ärgern Sie sich über die Zeitenwende, die keiner versteht?
Houston, wir haben ein Problem. Unsere Raketentechniker sind in den USA, unsere Ärzte in der Schweiz und unsere Soldaten, na, die gehen nach Litauen.
Richtig, denn Deutschland soll endlich wieder führen. Und darum führen wir auch in Litauen. Dort verteidigen unsere Soldaten die Ostflanke der NATO.
Eine ganze Brigade werden wir da aufbauen. Der erste deutsche Kampfverband im Ausland seit, hat 6 Buchstaben und war früher mal beliebt.
Nein, nicht Hitler. Rommel!
Ah!
Egal. Zurück zu den Fakten.
Deutschland geht nach Osten. 4.800 Soldaten, 200 zivile Kräfte und ihre Familien, die werden nach Litauen geschickt.
Das ist ein Fachkräfteexport der ganz besonderen Art, allerdings nicht ganz billig. Hm. Litauen-Brigade kostet 11 Milliarden Euro. Bundeswehr im Baltikum. Die deutsche Kampfbrigade in Litauen ist das Prestigeprojekt von Verteidigungsminister Pistorius.
Und weiter schreibt der Spiegel, davon sind 1 Milliarde Euro für jährliche Betriebskosten vorgesehen, 4 Milliarden Euro für die Anschaffung von Großgerät wie etwa Panzern und 6 Milliarden Euro für weitere Investitionen, zum Beispiel für den Bau von Infrastruktur oder auch zum Kauf von Uniformen.
Mehrere Anmerkungen dazu. Zunächst mal Prestigeprojekt, das klingt so, als wenn Pistorius sich da ein Denkmal bauen möchte. Ja. Immer schwierig, wenn ein Politiker ein Prestigeprojekt bauen möchte. Zweite Anmerkung, das sind ja erstmal nur die Planungen. Ja. Wenn der Deutsche plant, kann es auch gerne mal 3 bis 8 Mal so teuer werden.
Ich glaube, das sind die gleichen Bauherren wie beim BER.
Dritte Anmerkung, was noch gleich war jetzt der Kurs von Infrastruktur und Kauf von Uniformen?
Ich bin mir nicht
6 genau Milliarden sicher. Euro? Wisst ihr, wer der Designer ist? Ein gewisser Muammar al-Gaddafi.
Bling, bling. Gut, Scherz beiseite. 11 Milliarden Euro für die Litauen-Brigade. Das ist aber noch lange nicht alles, denn die Auslandszulagen, die sind da noch gar nicht einberechnet. Die betragen 100 Euro pro Tag pro Soldat. Also das macht für die Soldaten 480.000 Euro pro Tag insgesamt. Oder eben auch 175 Millionen Euro pro Jahr. Allein für den Auslandszuschlag.
Oder wie Boris Pistorius sagt, Sondervermögen. Darf es ein bisschen mehr sein? Eine 500.000 Euro pro Tag.
Boah, naja gut, unser Geld ist ja nicht weg. Das ist nur in Litauen. Unsere Fachkräfte, die sind ja auch nicht weg, ne? Die sind halt in der Schweiz. Was wir jetzt brauchen, ist eigentlich mal so eine Fachkräfteinitiative. Aber keine Sorge, eure Bundesregierung, die hat da an alles gedacht. Auftritt Svenja Schulze.
Ist das nicht unsere Entwicklungsministerin?
Jein, die ist noch so viel mehr. Die ist ja auch Radwegeministerin von Peru. Deutschland zahlt ja für Radwege in Südafrika.
Südamerika.
Südamerika, stimmt. Und warum das so ist, das hat NTV im Januar gefragt.
Das klingt ja ein bisschen abstrus, aber ein Radweg macht total Sinn. Wir sehen das doch in Deutschland. Im Ruhrgebiet gibt es Radschnellwege, die vermeiden wirklich sehr viel Verkehr. Und wenn wir es schaffen, in so einer Stadt wie Peru den Verkehr mit dem Auto zurückzudrängen, dann nutzt das unmittelbar dem Klimaschutz.
Ja, ihr habt richtig gehört. Wir zahlen Radwege in der Stadt Peru, sagt die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze.
Auweia, Svenja Schulze, die plant übrigens schon den nächsten großen Wurf. Es geht um ein Land in der Krise, es geht um Fachkräfte, es geht um
ein Land namens Kiew.
Ja, Fachkräfte für den Wiederaufbau der Ukraine. Entwicklungsministerin Svenja Schulze bereitet internationale Initiative vor. Die Fachkräfteinitiative Skills Alliance for Ukraine will diesem Mangel begegnen. Sie soll auf der kommenden Ukraine-Wiederaufbaukonferenz am 11. und 12. Juni in Berlin starten.
Kleiner Zwischenwurf, es ist wirklich spektakulär. Den Deutschen fehlen die Fachkräfte, das heulen die uns seit Jahren jeden Tag im Fernsehen vor. Jeden Tag und sie holen sie aus aller Welt, versuchen sie die zu holen und jetzt sind ganz viele Menschen hier, die kriegen wir auch nicht ausgebildet zu Fachkräften. Aber ausgerechnet diese Deutschen meinen, dass wir jetzt die ukrainischen Fachkräfte herholen.
Super Idee.
Ja, es ist wirklich eine super Idee, Frau Schulze. Ich zitiere, für den Wiederaufbau braucht die Ukraine dringend Fachkräfte, Ärztinnen und Psychologen, Dachdecker, Heizungsinstallateure, Elektrikerinnen, Ingenieure und Architekten.
Also was heißt denn das jetzt schon wieder? Schicken wir jetzt unsere syrischen und marokkanischen oder afghanischen Ärzte in die Ukraine?
Ja, alle drei.
Benjamin.
Nein, es geht nicht um die Fachkräfte, die in den vergangenen 10 Jahren nach Deutschland eingewandert sind. Es geht um die Ukrainer selbst. Es geht darum, Ukrainer umzuschulen. Ukrainer sollen die Jobs erlernen, die für den Wiederaufbau benötigt werden. Noch ein Zitat von Svenja Schulze. Egal wie oft Russland mit seinen Bomben Stromleitungen und Gebäude zerstört, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben das Wissen und die Fertigkeit, wie man diese wieder aufbaut.
Aufbauen, zerstören, aufbauen, zerstören, aufbauen, zerstören. In etwa so clever wie Radwege in Peru.
Ja, so ist es. Aber mit Sicherheit sehr viel teurer. Weißt du, Marcel, ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht weiter von Fachkräften reden. Lass uns doch lieber über den Deutschen Bundestag sprechen.
Oh, total gerne. Ja. Da gibt es nämlich auch richtig interessante Neuigkeiten. Wie ihr vielleicht wisst, ist ja der Bundestag das größte nationale Parlament nach dem chinesischen Volkskongress.
Ja, befindet sich nach meinem Wissen zwischen chinesischem Volkskongress und Parlament von Nordkorea. Aktuell haben wir 734 Abgeordnete. Die sind uns alle lieb und teuer, aber es gibt eine gute Nachricht. Ab Juli sind die uns noch teurer. Ja. Ob sie uns noch lieber sind? Die Tagesschau berichtet, Abgeordnetendiät steigt um 6%. Der seit Juli 2023 geltende sogenannte Entschädigungsbetrag, also das Monatsgehalt der Abgeordneten, steigt damit ausgehend um 635,50 €, was genau 6% entspricht.
Es gibt also eine schöne Diätenerhöhung. Die Abgeordneten, die haben bereits zu Beginn der Legislatur festgelegt, dass es eine automatische Lohnerhöhung geben soll, wenn die Normallöhne in Deutschland, Entschuldigung, die Nominallöhne in Deutschland steigen, dann gibt es auch mehr Geld für die Abgeordneten.
Das hat den Vorteil, dass man nicht ständig darüber diskutieren muss, dass es keine neuen Schlagzeilen gibt, sondern dass es einfach automatisch steigt. Also wenn die Supermarktkassiererin mehr Geld bekommt, die Pflegekräfte, die Busfahrer und Co., dann bekommen auch die Abgeordneten mehr Geld.
Mit einem kleinen Unterschied. Im Supermarkt verdienst du ungefähr 2.500 €. Im Bundestag 11.227 €. Und nicht nur das. Der AfD-Abgeordnete Brandner, der zählt auf, was dann noch on top kommt.
Dazu kommen noch 4.500 € netto, 1.000 € Sachkostenpauschale, hälftiger Zuschuss zur Krankenversicherung, Bahncard erste Klasse, die üblicherweise mit 7.000 € im Jahr etwa zu Buche schlägt, Freiflüge mit der Lufthansa, Fahrdienst in Berlin, für manche auch Fahrdienst darüber hinaus, Netzkarte der Berliner Verkehrsbetriebe, Übergangsgeld bis zu 18 Monaten, das sind ungefähr 180.000 €, die eine Rolle spielen.
Deutscher Bundestagsabgeordneter, das ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Aber es kommt natürlich noch besser. Unsere Abgeordneten werden auch ständig eingeladen auf Empfänge und zu Lobbytreffen. Ich meine, der Lobbyist zahlt natürlich gerne Essen und Trinken und Co. für unsere Abgeordneten. Aber es kommt noch besser.
Kennt ihr Hans-Joachim Fuchtel? Das ist euer Volksvertreter. Also gut, jetzt ist er in Rente, ja, und der bekommt mindestens 7.300 € Rente pro Monat. Ein Durchschnittsverdiener, der müsste dafür fast 200 Jahre arbeiten. Das hat die Bild ausgerechnet.
Und darum hat der Bundestag keine Nachwuchssorgen. Ganz im Gegenteil, die Plätze im Parlament sind heiß begehrt. Denn wenn es für den Bundestag nicht reicht, dann muss man sich irgendein anderes Parlament aussuchen. Da muss man vielleicht sogar den Umweg nach Brüssel nehmen.
Ja, im EU-Parlament, da sitzen derzeit 96 Abgeordnete aus Deutschland. Und die sind ja auch gerade im Wahlkampf. Am 9. Juni, da könnt ihr auch eure Stimme abgeben. Ich habe übrigens bereits meine Briefwahlunterlagen bekommen. Also das ist so ein Bogen, da kann ich mich 7-mal selbst drin mit einwickeln. Ich muss mal gucken, was ich damit mache.
Mumifizieren wir den Jopper. Der Wahlkampf ist auf Hochtouren und wir schauen uns heute mehrere größere Vertreter davon an. Los geht's mit der Titelverteidigerin.
Diese Freiheit werden wir schützen gegen ihre Feinde von innen und von außen. In Sicherheit leben heißt, in unruhigen Zeiten werden wir Europa sicherer machen.
Es geht um unsere Art zu leben. In Freiheit, in Sicherheit, in Europa. Wählen Sie am 9. Juni die CDU.
Für alle, die das nicht gesehen haben, bei der CDU, da gibt es tolle Bilder von Friedrich Merz, Julia Nawalny, einem Baby, einem Skinhead in Polizeiuniform und einer Politikerin, die verantwortlich ist für die größte Milliardenverschwendung in der Geschichte der Europäischen Union.
Sensationell. Die CDU schafft dabei die Quadratur des Kreises. Ursula von der Leyen und ihr Green Deal, die stehen ja für das Aus des Verbrennermotors. Das Wahlprogramm klingt aber ganz anders. Da fordert die CDU das Aus für das Aus des Verbrennermotors. Ich muss sagen, das ist eine ganz neue Dimension von gebrochenen Wahlversprechen.
Tja, Benjamin, das waren aber jetzt auch andere Zeiten, ne? Das musst du völlig verstehen. Die letzte EU-Wahl, die war ja 2019. Damals war Angela Merkel Kanzlerin, Greta Thunberg war, glaube ich, Königin. Mhm. Die Politik, die stand ja im Zeichen von Kindern, die über die Wirtschaftspolitik entscheiden wollten. Und panisch haben dann Merkel und von der Leyen eingelenkt.
Beispielhaft für diese Zeit ist auch eine Aussage vom damaligen Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen von Manfred Weber. Er sagte, ich bin davon überzeugt, dass Schwarz-Grün das eigentliche Zukunftsmodell für Deutschland ist. Nur ein Bündnis von Union und Grünen kann die gesellschaftlichen Konflikte, die wir in Deutschland haben, befrieden.
Ja, und so machte von der Leyen dann den Green Deal. Eine sündhaft teure Geschichte zum Umbau der europäischen Wirtschaft. Aber das war ja 2019. 2024 ist die Stimmung eine völlig andere. Klimapolitik gehört nicht mehr so zu den größten Sorgen der Bevölkerung. Das ist dann eher die Migrationspolitik und eben der ungezügelte Zuzug in die Union.
Also das wichtigste Thema, was rauf und runter läuft, ist jetzt irgendwie nicht mehr Klima. Das sind jetzt Ausländer. Lass mich mal raten, was Manfred Weber dazu sagt. Darf ich?
Ja, bitte. Ja.
Vermutlich sagt er, ich bin davon überzeugt, dass Schwarz-Blau das eigentliche Zukunftsmodell für Deutschland ist. Nur ein Bündnis von Union und AfD kann die gesellschaftlichen Konflikte, die wir in Deutschland haben, befrieden. Richtig?
Schöne Idee, aber nein. Die FAZ, die schreibt dazu, Europa rückt nach rechts. Schon jetzt haben sich die Gewichte im Europäischen Parlament verschoben. EVP-Chef Manfred Weber hat die Grünen abgeschrieben. Er arbeitet auf eine Allianz mit Nationalkonservativen hin.
Ach, ja, nicht AfD, aber nationalkonservativ, das ist interessant. Ursula von der Leyen flirtet mit der politischen Rechten in Europa. Eine Zusammenarbeit mit der Fraktion der EKR hat sie nicht ausgeschlossen. Man müsste erstmal abwarten, wer dann im Parlament sitzt. Und dann kann man überlegen, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Schauen wir doch mal, wer im Moment in dieser Fraktion ist.
Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Wahlausgang in Italien. Das Mitte-Rechts-Bündnis hat dort die meisten Stimmen geholt. Das Land wird wohl zum ersten Mal eine Ministerpräsidentin bekommen. Giorgia Meloni von der rechtsradikalen Partei Brüder Italiens.
Fratelli d'Italia, derzeit Mitglied der EKR-Fraktion, aber nicht nur die, auch aus Skandinavien gibt's Vertreter.
Der Chef der Schwedendemokraten bei einem Wahlkampfauftritt in Helsingborg. Seit Jahren bemüht sich Jimmy Åkesson, die Partei aus der Neonazi-Ecke zu holen.
Auch die Schwedendemokraten sind in der EKR-Fraktion, aber nicht nur sie. Auch aus Polen gibt es Vertreter.
Das ist ein bisschen wie mit der Liebe beim Rechtsstaat. Es gibt nur entweder ganz oder gar nicht.
Und wo liegt die Kontrolle über Gerichte und Richter? Und
bei einer einzigen Partei, das ist die PiS, und bei einem einzigen Mann, Jaroslaw Kaczynski, weil der die PiS kontrolliert.
Die PiS-Partei ist ebenfalls Mitglied der EKR-Fraktion. Wird sich Ursula von der Leyen also von denen wählen lassen?
Ja, das ist ja wirklich interessant. Überleg mal, die PiS-Partei ist ja die Partei, der Ursula von der Leyen vorgeworfen hat, die Rechtsstaatlichkeit der EU zu untergraben.
Die ist bäh.
die ist aber mega bäh. Mhm. Und die Fratelli d'Italia, bäh. Faschisten, Rechtsradikale, Rechtsextreme, Ultrarechte, lest mal die Zeitung. Macht doch die Ursula von der Leyen wahrscheinlich auch, wenn sie gerade nicht abgelenkt ist von den amorösen SMS aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und dann guck doch mal, die Schwedendemokraten wollen raus aus der Nazi-Ecke. Naja, das sind ja echt interessante und spekuläre Neuigkeiten aus der Europäischen Union.
Aber eins ist sicher, die Fraktion Identität und Demokratie wird Ursula von der Leyen nicht wählen. Ende April, da gab es nämlich eine TV-Debatte. Der Spitzenkandidat der ID-Fraktion, der heißt Anders Fistisen, ja. Und der ist der Auffassung, dass die EU mehr oder weniger ein Sumpf ist. Er will 10.000 Beamte rausschmeißen.
And I would like to start with you, Ursula von der Leyen. Your commission presidency have been a disaster. On your watch, millions of illegal migrants have entered into our continent. On your watch, you have been at the focus point of the Pfizer scandal under investigation by the European Public Prosecutor's Office.
Zur ID-Fraktion gehört derzeit auch die Alternative für Deutschland. Die hat es im Moment natürlich nicht ganz so leicht. Dem Kandidaten Peter Bistron wird unterstellt, er habe Bargeld aus Russland erhalten und sich dann auch noch über die großen Scheine geärgert.
Und auch bei Spitzenkandidat Maximilian Kra, da gab es ja Fragen nach Bargeld. Hinzu kam der mutmaßliche chinesische, doppelchinesische, deutsche, wie auch immer, Spion in seinem Büro.
Vielleicht ist das ja der Grund, warum im Wahlwerbespot kein AfD-Politiker zu sehen ist, sondern der Inhalt im Vordergrund steht. Das AfD-Europawahlprogramm in 100 Sekunden, so heißt das Video, und wir komprimieren das nochmal auf 20 oder so.
EU ist, wenn Deutschland zahlt. Wir sind größter Nettozahler, aber sind ärmer, gehen länger arbeiten und haben weniger Wohneigentum als die meisten EU-Mitglieder. Wir wissen, Fachkräfte kommen nicht mit dem Schlauchboot. Sozialstaat und offene Grenzen schließen sich aus. Genderideologie lehnen wir ab. Nur Frauen können Mütter und Männer keine Frauen werden.
Schau an. Weiter geht's mit der Piratenpartei. Auch die sitzt ja im EU-Parlament. Patrick Breyer, der wurde von uns ja schon mehrfach lobend erwähnt, der wehrt sich gegen Bargeldabschaffung und Überwachung. Das finden wir ziemlich gut.
Aber die kleinen Piraten sind auch für die ganz großen Waffen. Alex Kohler von der Piratenpartei, der hat sich vor einer Woche mit der ARD angelegt. Der war richtig sauer. Die ARD hatte nämlich auf ihrer Homepage behauptet, die Piraten sind gegen Waffenexporte.
Was?
Das stimmt aber ganz und gar nicht. Kohler stellt klar, liebe Tagesschau, wir Piraten haben eine eindeutige Beschlusslage bezüglich der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Wir sind dafür. Wir sind übrigens auch für eine fähige Rüstungsindustrie. Bitte korrigiert das, macht eine Richtigstellung, eine offizielle Beschwerde kommt.
Na dann, Feuer frei.
Den kann ich mir gut als Anzeigenhauptmeister vorstellen.
Völlig richtig.
Du musst dir mal den ganzen Tweet durchlesen und mit seinen ganzen Kommentaren dazu. Also es wirkt fast so, als wenn die Piraten meinen, sie werden in Europa scheitern, weil die ARD irgendwo auf Seite 37 auf ihrer Homepage eine nicht ganz korrekte Aussage getroffen hat.
Ja, aber wenigstens hat mal jemand über die berichtet.
Ja. Das feuert das Ego an offensichtlich. Mhm. Nun ja.
Ebenfalls früher gegen Waffenexporte, heute großer Fan davon, Bündnis 90 Die Grünen. In Benjamins aktueller Heimat, Pankow, da macht Oder Hassepass. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja. Oder Hassepass? Hast du Spaß beim Namen. Richtig, Oder Hassepass.
Sie macht der Wahlkampf für die Grünen und das sieht dann so aus.
Fahrräder wie Einwohnende. In Deutschland gibt es ungefähr genauso viel Fahrräder wie Einwohnende. Fahrradfahren macht glücklich, hält fit und ist umweltschonend.
Was bitte sagt man denn dazu?
Schwierig. Mein Vorschlag dazu ist, jeder Fahrradfahrende wird Steuerzahlender. 10 Euro Fahrradsteuer pro Monat. Ich meine, die Automobilisten, die müssen permanent blechen. Die Raucher müssen permanent blechen. Die Fahrradfahrer fahren bei mir in meiner kleinen Straße permanent auf dem verdammten Bürgersteig. Die blechen nie was, wohingegen mein Hund sogar Geld zahlen muss. Also, mein Vorschlag ist, liebe Fahrradfahrenden, 10 Euro Fahrradsteuer pro Monat, das macht nach meinen Berechnungen 10 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr.
Ja, aber die Grünen, die wollen ja jetzt Fahrradfahren nicht teurer oder komplizierter machen. Wie könnte man das der Partei denn irgendwie schmackhaft machen?
10 Euro Fahrradsteuer, dafür gibt's eine neue Brigade an der Ostfront.
Ah! Ha, ha! Ja! Ja!
Ja, leider haben wir heute nicht Zeit für alle Parteien, aber die Spitzenkandidatin der FDP, die muss natürlich noch zu Wort kommen, ja, Marie-Agnes Strack-Stahlhelm. Die Spitzenkandidatin, die ist bekannt für ihre scharfe Rhetorik, ist deswegen aber auch immer wieder Anfeindungen ausgesetzt, die Arme. Bei Pioneer, da sagte sie:
Es verändert natürlich etwas, ich bin nicht mehr so unbefangen. Ich gehe, wenn ich hier in Berlin in meine Wohnung gehe, schaue ich mich immer um, sieht einer, dass ich in das Haus gehe. Ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass ich da wohne.
Das können wir verstehen. Witzigerweise haben wir dieselbe Adresse, Seidelstraße 39 in 13507 Berlin.
Benjamin, Anzeige ist raus.
Du erinnerst mich auch ein bisschen an den Anzeigenhauptmeister. Okay, wunderbar. Weiter geht's mit der SPD, die haben wir auch noch. Bislang dachte ich ja, Politiker sind käuflich. Die SPD denkt, Wähler auch.
Ja, nach diesem Riesenerfolg der Bratwurst für die Impfung, da gibt's jetzt eben was Neues von der SPD. Döner für eure Stimme.
Wir machen Döner wieder 3 Euro, heißt die Kampagne. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich glaube, da fehlt was, aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? Vielleicht ist es aber auch zielgruppengerecht, so zu sprechen.
Ja.
Denn die SPD verteilt ihre Gutscheine ja in Berlin, im Wedding. Unter anderem. Mhm. Sie subventioniert also den Dönerpreis runter auf 3 Euro. Nur leider gibt es da einen Haken. Die potenziellen Wähler müssen sich dann auch noch die Fake News von Kevin Kühnert und Freddy Augustin anhören.
Ist teurer geworden. Jetzt ist es so, dass das nicht einfach so passiert, sondern dass an hohen Energiepreisen liegt, an hohen Mieten und auch am Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine.
Uns geht es um ganz konkrete Politik, die in der EU und damit in Brüssel gemacht werden muss. Wir setzen uns dort ein für den Ausbau der erneuerbaren Energien, denn die sind wirklich günstig und nachhaltig und bringen die Preise runter.
Tja, wo sollen wir anfangen? Also der Ausbau erneuerbarer Energien, der hat mehrere 100 Milliarden Euro gekostet. Das hat das Leben der Verbraucher in den vergangenen 2 Jahrzehnten deutlich teurer gemacht.
Angestoßen übrigens von der SPD unter Gerhard Schröder. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird auch weitere hunderte Milliarden Euro kosten. Angestoßen von der SPD unter Kanzler Scholz. Und das haben wir bei Buzzer Berlin in den vergangenen Sendungen so dargestellt.
Freddy sagt, der Döner ist teurer geworden wegen höherer Mieten. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen dem Berliner Wohnungsmarkt und den Dönerpreisen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Habe ich auch nicht ganz verstanden, was hier über Wissen ist. Lieber Freddy, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Da gab es einen Bürgermeister, der ist Klaus Wurreit, der war schwul und das war richtig gut so. Ansonsten war wenig gut an ihm. Die SPD hat unsere Stadt übrigens 20 Jahre in Grund und Boden regiert. Unter anderem Sparen bis es quietscht, das war Thilo Sarrazin. Die haben damals tausende und abertausende Wohnungen für einen Spottbetrag verkauft, die sie dann vor ein paar Jahren für einen enorm hohen Betrag wieder gekauft haben. Es war die SPD in Berlin, die gesagt hat, endlich steigen in Berlin die Wohnungspreise. Ja, Klaus Wowereit war begeistert, dass die Wohnungspreise gestiegen sind, dass die Mieten gestiegen sind, weil er meinte, das wäre ein gutes Zeichen, Berlin ist jetzt im Kommen. Deswegen haben sich das auch eine Weile lang angeguckt und haben einfach gar nichts gemacht. Sie waren der Überzeugung, die Mietpreise müssen steigen. Stadtentwicklungssenator war ein gewisser Michael Müller, der war später auch regierender Bürgermeister von Berlin und der sitzt übrigens aktuell im Deutschen Bundestag. Und der hat eben auch nicht bauen lassen. Das heißt, die haben alle nicht bauen lassen. Bedeutet also, dass die SPD in Berlin mitverantwortlich dafür ist, dass hier nicht gebaut wurde und dementsprechend das Angebot klein ist und die Nachfrage groß.
Ja.
Das hat die SPD dann auch noch befeuert mit der Unterstützung der Migrationspolitik von Angela Merkel bis zum heutigen Tage. Mhm. Und lieber Freddy, das kannst du vielleicht auch nicht wissen, weil du noch nicht so lange in der Politik bist, wie wir beide alt sind. Tatsächlich führen auch eure Klimaschutzvorgaben, eure Bauvorhaben und euer Gedönsvorhaben, Vorgaben wie zum Beispiel E-Ladestellen vor den Häusern, ja, ebenfalls zu teuren Mieten. Das sind die Realitäten, so wie ich sie sehe.
Also die SPD-Argumentation, der Krieg sei schuld am Dönerpreis, nun ja, dann versucht doch einfach den Krieg zu beenden, Freunde, ja? Das wäre doch mal der Gamechanger in der Dönerpreisentwicklung. Ich find's gut. Aber die SPD, die hat sich in dieser Hinsicht ja nichts vorzuwerfen, was die SPD stattdessen vorzuweisen hat.
Eine Brigade in Litauen, lieber Freddy. Den Verfassungsbruch beim Haushalt, lieber Freddy und lieber Kevin. Aufrüstung, die Spaltung der Gesellschaft, ja, und auch die Dönerpreise auf Rekordniveau, die haben wirklich mit eurer Politik zu tun. Und das ist eine ganz schlechte Bilanz.
Die SPD-Voodoo-Ökonomie zum Thema Dönerpreis, das ist ja das eine Problem. Das andere Problem, sie machen Wahlkampf mit einer Straftat.
Sie instrumentalisieren einen Angriff eines jungen, mutmaßlichen Neonazis auf einen SPD-Politiker und die Turnbeutelattacke auf Franziska Giffey.
Wenn man nicht mal mehr einen Döner essen kann, ohne Angst zu haben, aufs Maul zu bekommen, dann ist höchste Zeit, Rechtsradikale aus dem Parlament zu bannen.
Denn ohne Scheiß, sie ertragen es nicht, dass wir mit einer anderen Meinung auf der Straße sind. Daher greifen sie Leute von uns an, so wie kürzlich unseren Genossen Matthias oder unsere Genossin Franziska.
Wer kennt sie nicht? Die Angst der Sozen vor dem Dönerladen.
Aber was soll's? Im Krieg und im Wahlkampf ist ja alles erlaubt. Wir haben da allerdings noch einen Verbesserungsvorschlag für die SPD. 3 Euro für einen Döner, das ist ja ganz nett. Aber viel mehr Menschen könntet ihr erreichen, wenn ihr den Döner für 1 Cent anbieten würdet. Wie zum Beispiel hier in Gladbeck zu sehen.
Hier seht ihr die Innenstadt von Gladbeck. In der Horster Straße hat eine Filiale von Haus des Döners eröffnet. Zur Eröffnung gab es ein Sonderangebot, den 1-Cent-Döner. Hunderte Kunden warteten vor dem Imbiss. Sicherheitsleute, die waren eingestellt. 235 Kilo Fleisch wurden mit der Dönermachete geschnitten. 1500 Döner sollen es geworden sein.
Und an der Machete Frank-Walter Steinmeier.
Dann wären es nicht so viele gewesen.
Entschuldigung, Frank Ali Steinmeier, er hat einen neuen Spitznamen.
Richtig. Gut, aber Döner für 1 Cent und eine Riesenschlange? Lauterbach denkt sich, das nächste Mal Impfung für 1 Cent.
Hahaha, Freddy, und das sind auch alles SPD-Nasen. Ja. Der Lauterbach und der Steinmeier.
Alle SPD. Denn ihr seid die, die die Demokratie zusammenhalten.
Okay, vielleicht gleich im Mittelteil nochmal diskutiert, woher die ganze Gewalt gegen Politiker kommt. Aber erstmal schauen wir doch mal weiter. Also das war jetzt der EU-Wahlkampf in Deutschland. Aber zum Schluss wollen wir noch einen kleinen Schlenker machen. Wir machen noch einen Ausflug in den Süden Europas, also südlich von uns auf jeden Fall. Dorthin, wo der Chef unter Korruptionsverdacht steht und die Milliardenaufträge an gute Freunde vergeben werden.
Sizilien, Neapel.
Nein, Österreich.
Ja, aber eins sage ich Ihnen ganz sicher. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns von irgendeinem anonymen Gemurkse oder Gefurze aufhalten zu lassen. Sicher nicht.
Anonymes Gefurze? Widerlich. Kennst du das auch, wenn du im Aufzug stehst und dann dieses anonyme...
Nein, Marcel, darum geht's hier nicht. Es geht um die Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl.
Lena!
Schmutz!
Lena!
Schmutz!
Lena!
Schmutz!
Ja, das sind wirklich widerliche Vorwürfe gegen die grüne Lena Schilling. War schmutzig.
Eine politische Schmutzkampagne gegen eine junge, aufstrebende Politikerin. Es ist widerlich. Es ist anonymes Gefurze. Und wisst ihr was? Eigentlich ist es misogyn. Das sagt auch der Vizekanzler.
Die Schmutzkübel wurden befüllt. Sie werden auch ausgeleert. Und jetzt eben und genau über einer jungen Frau, die den Schritt in die Politik wagt. Das war ja erkennbar. Sie will was bewegen, sie kämpft, Lena Schilling. Und jetzt kommt ein besonderer Punkt. Gerade gegenüber Frauen wird dieses Verhalten gerne an den Tag gelegt, wenn sie sich denn engagieren.
Schmutzkampagne gegen eine Frau, Schmutzkampagne gegen eine Grüne im Wahlkampf. Woran erinnert mich das noch gleich? Ach ja, Annalena Baerbock in Deutschland.
2021 war es. Baerbock schwindelt beim Lebenslauf. Das war natürlich eine Schmutzkampagne gegen sie.
Ja.
Baerbock veröffentlicht ein Buch voller Plagiate. Es war natürlich eine Schmutzkampagne. Baerbock sagt, Habeck komme von den Schweinen und sie komme vom Völkerrecht. Dabei hat sie ungefähr 3 Monate in England studiert.
Und anscheinend kein Englisch gesprochen.
Auch das ist alles eine Schmutzkampagne gewesen gegen Annalena Baerbock. Eine misogyne Schmutzkampagne.
Ja. Und so eben jetzt auch in Österreich. Die Vorwürfe gegen Lena Schilling, die sind heftig. Sie soll Gerüchte und Lügen in die Welt gesetzt haben und weiterverbreitet haben. Schilling sagt, Sebastian Born-Mehne hat seine Frau verprügelt und sie hatte deswegen eine Fehlgeburt. Das ist eine Schmutzkampagne.
Schilling behauptet, der grüne Abgeordnete Clemens Stammler würde sie belästigen. Der rastet daraufhin aus, greift einen Journalisten an, verliert sein Amt. Seine Karriere ist durch diese Lüge jetzt zerstört. Ist aber nur eine Schmutzkampagne.
Schilling behauptet, ein Journalist würde ihr sexuelle Avancen machen. Der muss sich vor seinem Arbeitgeber verantworten und den Chatverlauf zeigen. Auch ihm droht möglicherweise der Absturz, ist aber jetzt eine Schmutzkampagne.
Schilling behauptete, ein weiterer sehr bekannter Journalist soll eine Affäre mit ihr haben und mit weiteren grünen Politikerinnen, ist aber auch nur eine Schmutzkampagne gegen sie.
Ja, das sind die Vorwürfe, die derzeit gegen Lena Schilling erhoben werden. Die Grünen, die tun so, als wäre das eben eine Schmutzkampagne. Dabei hat Schilling im heftigsten Fall ja sogar eine Unterlassungsklage unterzeichnen müssen. Ja. Die Grünen, die behaupten aber, das wären jetzt Schillings Privatangelegenheiten.
Also, liebe Grüne in Österreich, wir erklären euch mal den Unterschied zwischen öffentlich und politisch und privat. Es geht ja um Politiker, um Journalisten und um Parteifreunde. Die sind alle politisch und öffentlich. Privat wäre es beispielsweise, wenn Frau Schilling mit ihrem Tanzlehrer ins Bett gehen würde. Würde uns interessieren, wir würden aber nicht darüber sprechen wollen. Privat wäre es übrigens auch, wenn sie ihrer Sandkastenfreundin den Mann ausspannen würde. Das wäre privat.
Die Grünen, die haben einen Fehler gemacht. Sie haben mal wieder eine blutjunge Frau nominiert. Sie ignorieren, dass diese Frau keinerlei Arbeitserfahrung hat, keine Lebenserfahrung hat und nicht mal die Länder der Europäischen Union kennt.
Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden?
Da erwischen Sie mich am falschen Fuß. Das weiß ich leider gerade nicht.
Ja.
Ist er noch gar nicht, oder?
Ist Norwegen bei der EU?
Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich.
Wollen Sie jemand anrufen?
Ja, bitte. Kann ich einen Telefonjoker haben?
Norwegen ist nicht bei der EU.
Jetzt schon ein Klassiker. Lena Schilling blamiert sich am ORF-Mikrofon von Peter Klien. Das Amt der Spitzenkandidatin ist eindeutig ein paar Nummern zu groß für die junge Frau. Aber Frau Schilling, wir von Basta Berlin sind Dienstleister. Wir sind letzten Endes auch auf Ihrer Seite. Wir wollen helfen. Beim nächsten Mal. Also die jüngsten Mitglieder der Europäischen Union heißen natürlich Mallorca, Peru und Bullabü.
Nett, ja.
Die glaubt das noch.
Ich glaube auch, ja. Pippi Langstrumpf, wie alt war die eigentlich? Also das könnte man mit Bullabü...
Und die war stark.
Die war wenigstens stark. Die konnte wenigstens stark sein.
Super, das war's mit unserem ersten Teil.
Richtig. Und liebe Freunde, jetzt kommt ihr mal wieder zu Wort, weil ihr habt uns wirklich wahnsinnig viel geschrieben wieder. Kommentiert unter die vergangene Folge, unter unsere Bollerwagen-Folge. Und genauso natürlich auch E-Mails geschrieben. Richtig klasse. Da war viel Lob dabei. Das gibt uns sehr viel Rückenwind. Vielen Dank dafür. Natürlich auch Kritik und Fragen, die versuchen wir immer zu beantworten. Wir kommen nicht immer dazu, aber wir lesen alles.
Ja, zum Thema Bollerwagen hat uns Margarete geschrieben. Margarete schreibt, dass sie und ihr Mann Senioren im fortgeschrittenen Alter sind.
Ach.
Das finden wir gut.
307.
Omas für Basta Berlin mögen wir sehr gerne.
Das fände ich klasse. Wie wäre es denn, wenn sich aus den Heiner Ultras heraus vielleicht Omas für Basta gründen lassen?
Sie schreibt zu unserer Vatertags-Bollerwagen-Sendung, dass es eine aufschlussreiche und lesenswerte Seite des Deutschen Patentamts gibt. Es ist wirklich ernst, gibt es wirklich, habe ich gesehen. Tag des Bollerwagens und es ist ein Riesenartikel zur Geschichte des Bollerwagens. Also ein Lesetipp von Margarete. Liebe Grüße.
Verlinken wir einfach unter dieser Folge.
Machen wir.
Könnt ihr dann nachlesen. Ein Kommentar von Andreas, liebe Grüße, der schreibt, Pistorius beliebtester Politiker. Richtig ist, Pistorius der am wenigsten unbeliebte Politiker. Das könnte durchaus sein. Dann hier...
Ja, ich muss sagen, also ich war ein riesen Pistorius-Fan, jedenfalls bei den Paralympics.
Ja.
Heißt der nicht auch so?
Ja, ja, der hat weniger Beine, aber...
Den nennt man in Südafrika, glaube ich, auch Pistorius.
Auch.
Ja, super. Ja, Joppa, das mit den Witzen musst du noch üben. Du musst so auf der Grenze sein.
Bin ich. Schnell weiter. Edgar, der schreibt uns ganz liebe Grüße. Also ich glaube dem Robert, dass er die Brennstäbe einzeln überprüft hat, so verstrahlt wie der ist.
Oh, da gibt es neue Entwicklungen rund um Robert Habeck. Die CDU deutet an, dass sie einen Untersuchungsausschuss einsetzen möchten, weil es jetzt neue Entschwärzungen gibt und es fehlen wohl auch Dokumente. Es könnte weitergehen für Robert Habeck. Muss man abwarten, ob das jetzt bloß so eine Wahlkampfnummer ist der CDU. Traut man Herrn Merz natürlich gar nicht zu.
Nein.
Aber es bleibt spannend.
Mhm. Docker schreibt... Ast rein, ihr trinkt unser Flens. Hopp, 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 Wumms 1 und 2 in Kopf. Hau weg die Pfütze, ihr seid die Besten. Schönen Gruß aus dem Norden. Moin, schönen
Gruß. Ja, schönen Grüße in den Norden. Den Rotz trinke ich nur, damit es plopp macht. Ansonsten wird hier nach wie vor Berliner Bier getrunken.
Ich trinke das ganz gerne.
Es gibt nur wenige Biere, die ich nicht trinke. Flensburg gehört nicht dazu.
Wir haben eine Richtigstellung nach der vergangenen Folge. Und zwar, russländisch ist richtig. Russisch sind alle ethnischen Russen, Russländisch sind alle Bürger Russlands. Und anscheinend heißt es wohl auch die Übersetzung von Russische Föderation im Russischen sowas wie Russländisch. Das hat ja Frau Göring-Eckardt was, glaube ich.
Ja, deswegen liebe Grüße an Katrin Göring-Eckardt. Wir möchten Sie um Entschuldigung bitten.
Tut uns leid.
Es tut uns leid. Zwei Anmerkungen. Klugscheißer mag keiner, Frau Göring-Eckardt. Und zweitens, der Witz war trotzdem geil.
Richtig.
Kokaine und so.
Ja.
Dann haben wir eine Mail von Uli bekommen. Grüße an Uli. Post von der Bundeswehr an Tochter, 16 Jahre alt. Meine Tochter, 16 Jahre alt, hat gestern personalisierte Post von der Bundeswehr bekommen. Es geht um den Tag der Bundeswehr am 8. Juni 2024. Verpasse nicht die einmalige Gelegenheit, die Bundeswehr als VIP-Gast live und hautnah bei unserer deutschlandweiten Veranstaltung Talentscout zu erleben.
An 10 Standorten erwartet dich ein Tag voller Action mit exklusiven Führungen und spannenden Einblicken hinter die Kulissen der Bundeswehr. Teilnahmebedingungen, mindestens 17 Jahre. Deutsche Staatsbürgerschaft erforderlich.
Wow.
Ja.
Super. Viel Spaß dabei und dann nächste Station Litauen. Also die Bundeswehr als VIP-Gast, das können ansonsten nur die Russen in 2 Jahren, ne?
Zumal Ulis Tochter halt eben noch nicht 17 ist an dem Tag. Aber,
nee, echt?
Nee, genau. So ein paar Tage davor. Na gut. Ausnahmen. Also beim Alter kann man Ausnahmen machen, bei der Staatsbürgerschaft definitiv nicht. So. Ich habe hier noch eine E-Mail von dem Thorsten, liebe Grüße, der schreibt, ihr beiden Experten der genialen Recherche, ehrlich sensationell, wie es euch immer gelingt, wie ihr mich in euren Bann zieht. So, und jetzt habe ich mir euren genialen Klingelton auf dem Handy, aufs Handy geladen und sage jedem und allen, call me to here, Basta Berlin. Das freut uns sehr. Und der Thorsten ist sehr überrascht, wie er sagt, wie sehr Herr Golme mit ESC-Fachwissen in unserem Basta Wochenstadt geglänzt hat. Aha.
Ja, verarschen kann ich mir auch alleine. Außer der Spruch mit Dana International. Da muss ich mir verdammt auf die Schulter schlagen für. Eigenlob stinkt. Kein Mensch mag Klugscheißer und Leute, die sich selber loben.
Ja.
Aber manchmal kommt eine Pointe, die lohnt sich, Herr Joppa. Und manche will man lieber vergessen, Herr Joppa.
Ja, richtig.
Also es war eine witzige Folge. Hört sie euch an, wer es noch nicht getan hat. Es gibt auch noch einen anderen Hinweis, und zwar von Sven. Und der verweist auf etwas, was man sich auch anhören kann oder konnte. Also es geht um eine Gerichtsverhandlung in der Schweiz. Und vor Gericht war der Milan und es ging um ein Arbeitsverhältnis. Er wurde gekündigt und er hatte, glaube ich, das Gefühl, dass er aus politischen Gründen gekündigt wurde und ging dagegen vor. Ich bin nicht total 100% im Thema drin, aber der Milan hat etwas gemacht, was auf keiner Ebene erlaubt ist. Er hat nämlich ein Aufnahmegerät im Raum der Richterin liegen lassen und konnte dadurch aufzeichnen, was die Richterin und die Gerichtsschreiberin miteinander besprochen haben.
Ich behaupte, das ist nicht ganz legal.
Sowas von illegal, da ich jetzt nicht mal wiedergeben werde, was da gesprochen wurde. Mhm. Aber Sven ist der Meinung, das interessiert euch wahrscheinlich. Und darum werden wir verlinken auf einen Artikel der Weltwoche.
Ja, auch wieder unter unserer Folge dann zu sehen.
Jo. Ja, vielen Dank auch an Adriana. Die hat nämlich per PayPal 5 Euro geschickt und schrieb dazu, kürzlich entdeckt, herrlich, herzlichen Dank. Ja, Adriana, wunderbar.
Ja.
Vielen Dank.
Und die alten Folgen, die kann Adriana sich natürlich auch nochmal anschauen auf basta.berlin. Da ist der Wochenstart, da sind auch die alten Basta Berlin Donnerstagsfolgen zu sehen. Und auch der Link zu unserem Webshop. Grüße an die Michi. Die Michi hat mich übrigens heute angeschrieben, hat mir gesagt, dass wir beide ein Paket von ihr jetzt in 2 Tagen bekommen. Sie hat nämlich 2-3 neue Sachen, die möchte sie uns gern zeigen. Und wenn die toll sind, wovon ich überzeugt bin, findet ihr die dann auch in 1-2 Wochen im Webshop.
Ja, also vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist immer wichtig und es geht natürlich per PayPal, per Banküberweisung oder bei Patreon könnt ihr auch mitmachen. Wunderbar.
Ja.
Dann würde ich vorschlagen, wir starten in unseren zweiten Themenblock.
So ist es. Und den beginnen wir heute mal mit so einem kleinen Stimmungstest. Ja? Was fällt euch spontan ein, wenn ihr an Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach denkt? Moment. Die Frage, die haben wir auch einigen Schülern gestellt. Hier die Antworten.
Versprach den Leuten ein gutes Leben.
Und er hat dafür gesorgt, dass die Jugendlichen nicht so rumlaufen und wie jetzt.
Er sorgte auch für die Mütter und für die kleinen Kinder. Ob er dabei also andere Gedanken gehabt hat, das kann man nicht wissen.
Und hat Autobahnen bauen lassen.
Und es war nur dann schlecht, dass er wahnsinnig geworden ist.
Also, das mit den vielen Versprechen, das stimmt natürlich. Ja. Er hat sich während Corona auch ganz besonders um die lieben Kleinen gekümmert. Mhm. Und das Ende stimmt auch. Aber sag mal, hat der Lauterbach wirklich Autobahnen gebaut? Das wusste ich gar nicht. Was kann der Mann nicht?
Da wird mir eine ganze Menge einfallen. Empathie zum Beispiel oder Studien lesen. Vielleicht ist aber auch nur ganz viel in seiner Erziehung falsch gelaufen, als der die Schulbank gedrückt hat. Und vielleicht hat er auch einfach nur die falschen Vorbilder gehabt.
Genau. Nehmen wir zum Beispiel Markus Söder. Der CSU-Chef hat vor wenigen Tagen sein Idol getroffen. Hier auf Twitter können wir es sehen. Bayerns Kaiser Markus trifft Papst Franziskus im Vatikan. Zwei Lichtgestalten auf einem Foto. Franziskus soll übrigens nach dem Handschlag nachgezählt haben, ob er noch alle Ringe am Finger hat.
Fast zeitgleich, da trifft Karl Lauterbach sein größtes Vorbild. Auf Twitter sehen wir den Pharmaminister zusammen mit Pharmapapst Bill Gates in Berlin. Und dazu schreibt Karlchen: Auch wenn das nicht jeder gerne hört, aber seine Stiftung hat wesentlich mit dazu beigetragen, dass sich in den letzten 20 Jahren die Zahl der Kinder, die bis zum 5. Lebensjahr weltweit sterben, halbiert hat.
Das belegen keine neuesten Studien, das sagt Bill Gates. Und dann muss es ja stimmen, denn wer das Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht hat, der hat nur einmal recht.
Ob es bei Microsoft die Software ist, bei der Stiftung die Impfstoffe, Ernährung, Landwirtschaft. Wenn man sieht, wie Innovation die größten Probleme lösen kann, dann ist das der Grund, warum wir von 10 Millionen Kindern, die um die Jahrhundertwende vor ihrem 5. Geburtstag starben, auf unter 5 Millionen gekommen sind.
Jawohl, Microsoft und Impfstoffe, die haben Milliarden von Kinderleben gerettet, meint Bill Gates so grob übersetzt. Das kann man natürlich so sehen, wenn man will. Armutsforscher werden da allerdings vehement widersprechen. Und vermutlich auch Indien und China.
Wir blicken auf eine Grafik von Statista.com und hier sehen wir die Anzahl der Menschen in extremer Armut weltweit von 1990 bis heute, inklusive einer Prognose bis in das Jahr 2030. Und da stellen wir fest, anfangs waren es rund 2 Milliarden Menschen, heute in etwa 600 Millionen.
Dürften also nicht eher das Streben nach Wohlstand, die Verbesserung von Lebensbedingungen und die Globalisierung etwas mit der sinkenden Kindersterblichkeit zu tun haben?
Und tatsächlich hat sich die Rate in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem in den aufstrebenden Wirtschaftsmächten China und Indien richtig gut entwickelt. In Afrika, wo Bill Gates vornehmlich tätig ist, lässt diese Entwicklung dagegen zu wünschen übrig.
Bei der Organisation von Innovation ist Optimismus ziemlich wichtig.
Absolut. Und wir finden von diesem Optimismus, den da Pill Bill verbreitet, da könnte sich unser Ungesundheitsminister mal so eine gehörige Portion abschneiden. Ja? Denn für Karl, da lauert die Gefahr für Leib und Leben ja überall. Mal sind es Mutantenviren, dann ist es das warme Wetter, dann ist es der Rechtsruck und mal einfach eine Prise Salz.
Und manchmal ist es auch die Angst vor dem Unbekannten. Am Montag hat Lauterbach ein Video veröffentlicht, in dem er vor den Gefahren von MECFS warnt.
MECFS gibt es schon sehr lange. Es ist aber erst durch Long-Covid, also durch die Covid-Pandemie, in das öffentliche Bewusstsein gelangt. Es ist viel zu wenig geforscht worden. Wir verstehen die Krankheit noch nicht gut genug. Es gibt auch nicht genug Medikamente, nicht genug Studien, die Heilung gelingt in vielen Fällen nicht. Daher muss da noch sehr viel passieren.
Sehr viel. Aber Marcel, was genau ist denn eigentlich MECFS?
Einfach formuliert ist das eine Erkrankung, die auch als chronisches Erschöpfungssyndrom bezeichnet wird. Das heißt, der Körper ist permanent so müde, dass das an einer körperlichen Behinderung grenzt.
Korrekt. Und weltweit sollen 17 Millionen Menschen betroffen sein, in Deutschland rund 250.000 Patienten. Und deshalb rät Lauterbach dringend zur mRNA-Impfung.
Ah, verstehe. Also diese 250.000 sind jetzt durch Corona so schwer erkrankt?
Nein, das sind Zahlen von vor Corona.
Okay, haben wir denn aktuelle Zahlen?
Nein, die gibt es nicht. Es gibt nur Schätzungen, die gehen sehr weit auseinander.
Aber die sogenannte Corona-Impfung, kann die denn MECFS verhindern?
Nein, Christian Drosten würde sagen, die Studienlage ist nicht gut.
Anders gefragt, weiß man denn, ob diese Impfung womöglich sogar MECFS auslösen kann?
Ja, das weiß man. Ja, das kann sie. Tatsächlich. Laut Ärzteblatt ist das Risiko zwar gering, aber mRNA-Injektionen können dieses Syndrom auslösen.
Ach was. Also warnt Lauterbach vor einer Krankheit, die es bereits lange vor Corona gab, um unterschwellig für die Impfung zu werben. Was da wohl Menschen sagen, die sich wirklich mit Medizin auskennen?
Da gucken wir doch am besten mal rein. Wir hören Charité-Professor Dr. Harald Mattes im Interview mit dem Autor Bastian Barucker.
wenn ihm dann in der Öffentlichkeit weiter behauptet wird, die Impfung hat keine Nebenwirkungen, oder wenn andere Menschen, wie auch meine Person, nur angedeutet hat, dass vielleicht doch die Impfkomplikationen höher sind als bei anderen Impfungen, dann öffentlich hingerichtet wird. Da muss man sagen, das ist eben sicher der Zeit geschuldet, wo aber ein wirklicher wissenschaftlicher Diskurs nicht mehr stattfand.
Oh, und Professor Mattes, der sagt auch, dass Wissenschaftler während der Corona-Zeit häufig andere Daten hatten, als sie von Medien und Politik so besprochen wurden.
Na, dass Experten hinter den Kulissen oft anderer Meinung waren, als es die Politik schließlich entschieden hat, das wissen wir auch aus diversen freigeklagten Dokumenten. Und das bringt uns nun zu den neuesten Entwicklungen rund um den ehemaligen Corona-Expertenrat der Bundesregierung.
Erinnert ihr euch? Was war denn nochmal gleich dieser Corona-Expertenrat, ja? Welt, der Nachrichtensender, der berichtet, wer da eigentlich nochmal alles so drin saß.
Charité-Virologe Drosten und Streeck, Leiter des Virologischen Institutes der Uniklinik Bonn. Auch der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, RKI-Präsident Lothar Wieler, sowie die Virologin Melanie Brinkmann, die Physikerin Viola Priesemann und der Intensivmediziner Christian Karagiannidis sollen Teil des Gremiums sein.
Tja, und die meisten politischen Entscheidungen während Corona waren in Deutschland auf diesen Corona-Expertenrat zurückzuführen. Ist er also für die vielen grundrechtseinschränkenden Maßnahmen verantwortlich? Nun ja, man könnte auch vermuten, dass es ohne dieses Gremium noch schlimmer geworden wäre.
Ja, das können wir nachlesen, weil der Arzt Christian Haffner quasi noch weiter geklagt hat. Ihr erinnert euch, der hat ja im vergangenen Jahr die Basta Berlin goldenen Eier bekommen, weil er erstmal die Protokolle freigeklagt hatte. Da waren die ganz besonders geschwärzt. Jetzt wurden nach weiteren Bestrebungen von ihm allerdings weite Passagen entschwärzt.
Veröffentlicht wurde das auch diesmal von der Journalistin Aya Velasquez. Und wir wollen euch ein paar Seiten präsentieren. Etwa diese hier. Das ist ein geschwärzter Ausschnitt der Sitzung vom 28. Dezember 2021. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir erkennen lediglich, dass irgendwelche ergänzenden Maßnahmen forciert werden sollen. Außerdem geht es um Bewertung für die kommende Sitzung. Nicht sonderlich spannend.
Nö. Richtig spannend wird es aber, wenn wir die Schwärzung dann jetzt mal wegnehmen. Und da lesen wir: Vorschlag des Bundesministers Lauterbach. Als zusätzliche Maßnahme in den Bereichen Gastronomie und Handel könnte der Zugang nur für geboosterte Personen, 1G gleich geboostert, ermöglicht werden. Zudem soll die inzidenzunabhängige Schließung von Bars in Betracht gezogen werden.
Ja, ihr habt richtig gehört. Moin Moin und 1G nach Berlin. Wer sich nicht dreimal hat impfen lassen, der kommt nicht rein. Die Dreifachspritze muss es sein. So der Vorschlag von Lauterbach. Ja, und was sagen die Mitglieder im Expertenrat dazu?
Och nee, lass mal. Nee, bin da nicht so für, wir sind nicht so.
Ja, wir auch nicht, Helge. Und in der Tat, da konnte das Gremium den Gesundheitsminister dann wie auf einem Basar umstimmen. Aus 1G nur für Geboosterte wurde dann, naja, 2G plus mit so einer Testpflicht. Und damit sich der Karl darüber nicht zu sehr ärgert, dann hat er so als Goodie noch die FFP2-Pflicht in Innenräumen bekommen.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Quasi als Willkommensgruß im Ministerium, denn zu dem Zeitpunkt war er gerade erst vereidigter Minister. Nächste Stelle in den Protokollen. Wir springen ins Jahr 2022, in den Januar. Wir sehen auf dieser Seite, dass gar nicht so viel geschwärzt wurde. In dem einzigen, teils unkenntlichen Satz heißt es, dass die mRNA-Booster-Impfung einen Schutz vor Infektion mit Omikron biete, die zweifache Impfung jedoch nicht.
Aha. Aber wie gut war denn jetzt diese Booster-Impfung? In den jetzt entschwärzten Protokollen lesen wir: Eine neue Haushaltskontaktstudie aus Dänemark zeigt, dass die mRNA-Booster-Impfung einen 46-prozentigen Schutz vor Infektionen mit Omikron biete, die zweifache Impfung jedoch nicht.
Also gar nicht.
Oh, das ist aber wenig. Hm. Und obwohl da schon klar war, dass die stets angepriesene Booster-Impfung kaum Schutz, aber mögliche Risiken birgt, hat die Bundesregierung weiter für eine allgemeine Impfpflicht geworben.
Schwamm drüber.
Ganz genau. Im weiteren Verlauf der Sitzung, da macht man sich dann da so seine Gedanken, wie die Menschen denn schneller an die Spritze gebracht werden könnten. Außerdem, und das kann man jetzt eben auch wegen der Entschwärzung erst sehen, sollten impfkritische Ärzte gezielt überzeugt werden. Hm. Und dann wäre ja doch dieses Corona-Phänomen aus der Zeit damals.
die Zahlen, die ans RKI gemeldet werden, da wird gar nicht unterschieden, ob jemand ins Krankenhaus kommt mit oder wegen Corona.
Lauterbach ist genervt.
Diese alte Leier, wenn jemand mit Covid ins Krankenhaus kommt, zum Beispiel für einen Herzinfarkt, dann ist die Prognose, dass er den Herzinfarkt überlebt, deutlich reduziert.
Diese alte Leier, an oder mit Corona? Klar, es macht einen medizinischen Unterschied, ob jemand mit einer weiteren Erkrankung in die Klinik kommt. Soweit hat Lauterbach recht. Aber für die Statistik und das Verständnis der Pandemie ist es ja doch wirklich wichtig, ob Corona der Grund für die Einlieferung war.
Ja, in den jetzt entschwärzten Protokollen, da erfahren wir, dass man über die RKI-Meldedaten über Covid-bezogene Krankenhausaufnahmen irgendwie unzufrieden war. Die waren da irgendwie teilweise zu niedrig. Zumindest hat man die so empfunden. Was also tun? Da lesen wir, es wird dafür geworben, keine Unterscheidung bei der stationären Aufnahme zwischen Aufnahmen mit und wegen Covid-19 zu machen.
Und eins noch, obwohl in den Protokollen festgehalten wurde, dass das Risiko einer Herzmuskelentzündung mit der Anzahl der verabreichten Impfdosen steigen könnte, vor allem bei jungen Menschen, startet Lauterbach noch im Juli 2022 eine spezielle Impfkampagne für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren.
Wir halten also fest, Lauterbach hat sich immer wieder über die Empfehlung des Expertenrats hinweggesetzt. Wegen ihm wurden Maßnahmen oft verschärft. Bis zum Schluss kämpft er für die Impfpflicht und auch Kinderbooster. Und üble Nebenwirkungen der mRNA-Präparate, die werden geflissentlich ignoriert.
Herr Pfannenberg, Ihre Gewebeproben sind zurück. Tja, wie soll ich Sie klar machen? Sie haben Krebs. Überrascht?
Weiß nicht.
Nein, nicht sonderlich. Aber glücklicherweise wird das alles in Zukunft ja nicht mehr passieren, denn Politik und Wissenschaft haben aus den alten Fehlern gelernt.
Ja.
Sagen sie jedenfalls. Anstatt aufzuarbeiten, sollten wir außerdem lieber in die Zukunft schauen.
Natürlich, natürlich. Denn die Krankheiten der Zukunft sind ja die neuen Herausforderungen. Die nächste Pandemie, die kommt ja ganz bestimmt, sagen Karl Lauterbach und die WHO. Und auch wegen dem Klimawandel, ne? Da müssen wir ja dringend was tun. Das macht die Leute ja ebenfalls krank.
Das Zauberwort heißt natürlich Prävention.
Ja.
Lasst uns doch mal ein paar ganz unterschiedliche Experten zusammentrommeln und dann ergebnisoffen über die Probleme der Zukunft diskutieren.
Schöne Idee, finde ich. Das hat sich auch der Deutsche Wissenschaftsrat gedacht, bei dem alle führenden Wissenschaftseinrichtungen des Landes Mitglied sind. Der twitterte am Montag: Gesundheitliche Prävention aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. So der Titel des Impulsvortrags von Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin. Wir freuen uns auf viele weitere hochkarätige Gäste und lebendige Diskussionen.
Der Wissenschaftsrat ist eines der mächtigsten Gremien der deutschen Forschungslandschaft. Sein Wort hat Gewicht.
Egal ob Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Zentrum, Fraunhofer-Institut oder Leibniz-Gesellschaft, der Wissenschaftsrat vereint die Forschungselite Deutschland.
Die Mitglieder des Rates werden von ihren Institutionen größtenteils entsendet. Sie sollen vor allem neutral und unabhängig sein und aus diversen Fachrichtungen stammen. 32 Personen gehören diesem Rat an.
Und dieser Wissenschaftsrat kündigt also eine große Präventionsveranstaltung an und Hauptsprecher ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die Warnleuchte der Nation. Wie will man denn da verschiedene Blickwinkel bekommen?
Das macht man über die anderen Gäste, die eingeladen sind. Da wäre zum Beispiel dieser hier, Kai Gehring, Vorsitzender des Forschungsausschusses im Deutschen Bundestag und Mitglied von Impfen 90 Die Grünen.
Wie frei wäre die Wissenschaft, wenn die AfD jemals regierte? Diese Vorstellung ist blanker Horror, denn es würde Denk- und Forschungsverbote nur so hageln.
Denk- und Forschungsverbote? Woher kenne ich das denn? Ah ja, aus der Corona-Zeit, der Atomdebatte, vom Verbrenner aus und der Asylpolitik.
Ein weiterer Gast, der zu dieser lebhaften Präventionsdebatte beitragen sollte, ist eine allseits bekannte Dame.
Es war alles falsch, war alles böse. Sie haben alle falsch berichtet. Sie hatten alle den Maulkorb. Sie waren gleichgeschaltet und so. All diese Geschichten, die man im Moment hört, das müsste man vermeiden.
Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Aufarbeitung ja, total gerne, aber nur ohne Schuldzuweisung. Denn da komme ich irgendwie selbst gar nicht so gut bei weg.
Und der letzte Gast dieser munteren Diskussionsrunde ist eine Frau, die böse Zungen auch als Pressesprecherin der Pharmabranche bezeichnen. Dabei arbeitet sie eigentlich für die Uni Erfurt.
Ich forsche viel im Bereich Impfen auch. Da wussten wir das vor 5 Jahren schon, dass die Leute, die glauben, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat oder Lady Di einer Verschwörung zum Opfer gefallen ist, dass die auch eher Impfen ablehnen und da irgendwelche Verschwörungen vermuten. Also das hängt viel miteinander zusammen.
Die Psychologin Cornelia Beetsch, Nudging-Experte der Bundesregierung und eine Kämpferin für niedrigschwellige Impfangebote. Beetsch, Büchs, Gehring und Lauterbach beraten über unsere gesundheitliche Zukunft ergebnisoffen und aus verschiedenen Blickwinkeln.
Das ist in etwa so, als wenn Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn bestimmen dürften, wer in der kommenden Saison deutscher Meister wird. Ergebnisoffen und mit verschiedenen Blickwinkeln.
Die Veranstaltung des Wissenschaftsrats, kleiner Service-Tipp für euch, ist am 23. Mai, also genau in einer Woche. Und Interessierte, die können sich da jetzt schon registrieren. Also wenn ihr nächste Woche dann noch nichts vorhabt, ihr habt dann möglicherweise die Wahl, am nächsten Donnerstag entweder die ewig nörgelnden Jungs von Basta Berlin gucken oder doch lieber feinste Unterhaltung mit den Corona-Schwurblern von der Regierungsbank.
Och nee, lass mal. Nee.
Okay. Und wenn doch, wir verlinken euch die Veranstaltung sehr gerne unter unserem Video. Und das bringt uns zu unserem heutigen Webtipp.
Richtig. Habt ihr am vergangenen Wochenende Fernsehen geguckt? Öffentlich-rechtlich, war glaube ich öffentlich-rechtlich.
Na sicher, ARD.
Natürlich, ja. Da war nämlich der ESC. Ja, klasse Veranstaltung. Ich glaube, hunderttausende Zuschauer haben nach dem Eurovision Song Contest spontan ihre Pronomen geändert. Oder die haben im Garten das Palästinensertuch in Regenbogenfarbe getaucht.
Wir haben dagegen eine Alternative, die euch vielleicht noch besser gefallen könnte. Der Nu Vision Song Contest. Zum 4. Mal in Folge präsentierten vor wenigen Tagen die Jungs und Mädels von Nu Vision, ihre jährliche Musikshow. Dabei geht es um Künstler mit regierungskritischen Texten und das hat uns gut gefallen.
Ja, auch der Frieden spielt da eine sehr große Rolle bei den Songs. 26 standen insgesamt zur Auswahl und neben einer Jury konnten eben auch die Zuschauer da live mit abstimmen. Wir finden das eine richtig klasse Aktion. Das Ganze wurde live gestreamt und dieses Video, das wollen wir euch sehr ans Herz legen. Ist ein sehr unterhaltsamer Abend und hier für euch mal von uns ein kleiner Zusammenschnitt.
Herzlich willkommen zum Nu Vision Song Contest 2024. Heute ist es wieder soweit. Nur Flix präsentiert den einzigartigen, den besseren, den noch nie kopierten und tausendmal unterschätzten Song Contest der Extraklasse mit Hits, die ihr garantiert nie im Radio hören werdet. Oder vielleicht doch?
Check, ich schmeiße mich weg. Niveau. Check, das ist wohl jetzt Niveau.
Freiheit wird aus Mut gemacht, aus Träumen, die man laut gedacht hat. Sehnsucht nach einer besseren Welt. Wir fühlen, dass es anders geht.
Weg, weg, weg mit dem einen Prozent. Dass unsere Erde verbrennt. Die haben 10 Häuser und fliegen in Jets.
Game over, ich bin bei eurem Scheißspiel nicht mehr mit. Game over, wir sind der Zack und zwischen nur ein Fit. Game over, was uns zusammenhält, ist liebes Kind. Game over.
Ja, wenn man weiß, wer der Feind ist, hat der Tag Struktur. Dich interessiert, wen du hassen sollst. Check die Tagesschau um 20 Uhr.
Das ist ja wie ein Zusammenschnitt vergangener Webtipp-Folgen von uns.
War aber ein Ausschnitt aus dem Nu Vision Song Contest 2024. Über 5 Stunden tolle Unterhaltung. Das würden wir uns am Fernseher genau so wünschen. Und ja, ich habe relativ wenig Satanismus gesehen in der Sendung.
Ja.
Der komplette Livestream von Nu Viso also unter unserer heutigen Folge noch einmal verlinkt.
Und wir kommen zum Schreddern. Und da haben wir mitgebracht eine Meldung der Gewerkschaft der Polizei. Genauer gesagt, Benjamin Jendrow ist ja von der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, da auch der Sprecher. Und da geht es um das gute alte Cannabis-Gesetz. Ist mal so ein kleines Zwischenfazit nach ein paar Wochen, wo das ja jetzt umgesetzt ist. Und er schreibt: Es ist völlig unklar, wie die gewünschte Amnestie umgesetzt werden soll. Da hängen beispielsweise weitere Maßnahmen mit Blick auf die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis dran. Rein praktisch stehen wir auch vor dem Problem, dass Beamte aus dem Dienstverhältnis entfernt wurden, weil man wegen Cannabiskonsum an ihrer Tauglichkeit gezweifelt hat. Ach was, und weiter heißt es?
Ich bin gerade schockiert. Kiffende Polizisten? Was? Das ist nicht mehr mein Deutschland. Auch bei den zukünftigen Verfahren gibt es offene Fragen. Was machen wir, wenn zum Beispiel 40 Gramm Cannabis gesichert werden und es im Verfahren vor Gericht durch spätere Durchtrocknung nur noch 20 Gramm sind?
Fragen über Fragen.
Durchtrocknung, sagt die Kifferpolizei aus Berlin, ey. Der Bund wollte mit diesem Gesetz den Kinder- und Jugendschutz verbessern, sowie Polizei und Justiz entlasten. Beide Vorhaben wurden mächtig ins Gras gesetzt.
Kann ich auch nur aus den praktischen Erzählungen von vielen, unter anderem auch natürlich Polizisten, aber auch, ich kenne auch Leute, die das Zeug anpflanzen. Also da sind so viele Grauzonen, so viele schlecht überarbeitete Sachen. Und wisst ihr, wer sich am meisten freut? Am allermeisten? Die Dealer in der Hasenheide, für die ist das aktuell das Geschäft ihres Lebens.
Ja. Also mein Tipp für Berliner Polizeibeamte, Hauptsache nicht ins Gras beißen. Ja, es schmeckt nicht und es nutzt, hilft auch nicht.
Ja, ist richtig. Weg damit. Wir schreddern das Cannabis-Gesetz. Schön. Hassen kaputt gemacht.
Ja.
Hilft ja nichts. Er tut aber immer noch sein
Möglichstes. Er schreddert.
Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Die Buster-Party ist quasi vorbei. Sperrstunde nennt man das, ja. Oma Atti kippt noch schnell den letzten Gin Tonic runter. Und wir machen jetzt heute Feierabend. Und wer jetzt noch rein will, der muss leider draußen warten.
Ich komme so relativ am Schluss, wo die Party zu Ende ist. So ähnlich ist es auch als Finanzminister. Wir hatten 10 gute Jahre ohne Zinsen, dann kam ich.
Tja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Aber keine Sorge, wenn die Buster-Party auch in der kommenden Woche weitergehen soll, dann kann sie das natürlich tun. Dafür bitten wir um eure Unterstützung.
Und das könnt ihr mit einer freigebigen Schenkung machen, dass wir auch wirklich hier weiter noch sitzen können, was wir unglaublich gerne tun. Wie, das seht ihr unter unserer Folge. Da seht ihr beispielsweise die Banküberweisung, da seht ihr Patreon, PayPal und natürlich auf unserer Webseite buster.berlin alles nochmal fein säuberlich aufgelistet.
Ja, unter anderem gab es neulich eine Überweisung mit der Aussage, das Gegenteil von Schweigegeld.
Ah,
das Redegeld.
Das gefällt mir.
Vielen Dank dafür. Das war's also für diese Woche. In der nächsten Woche läuft's ähnlich weiter. Möchtest du dich vielleicht noch bei irgendwem entschuldigen?
Sollte ich?
Südafrikaner. Mehrere Jahre im Gefängnis.
Ich kann jetzt hier nicht wirklich auf jede Pointe Rücksicht nehmen.
Wir können es nicht entschuldigen. Es ist halt so gewesen, wie es gewesen ist. Das war's für heute. Ich habe mich gefreut, wenn auch mal von dir was halbwegs Geschmackloses kommt. Mein Name ist Benjamin Golme. Geschmacklosigkeiten am kommenden Montag im Wochenstart wieder. Und am 23. Mai 2024 bei Buster Berlin 226. Bis dahin und tschüss. Und deine Pointe auch noch geklaut.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
'Basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
'Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.